Es ist Mittwoch, der 2. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass Sie zum ersten Mal bei uns zu Gast ist. Eigentlich verwunderlich. Wir machen das doch schon 2,5 Jahre, aber manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Bekannt geworden ist sie als Kolumnistin für die Taz und den Spiegel vor 2 Jahren. Dann hat sie die Online-Plattform Palais Flux gegründet. Dezidiert geht es da um alles rund um das Thema Modern Aging. Und ich habe da auch noch was entnommen für Frauen ab 47. Das ist falsch, aber ich möchte ja hier heute auch niemanden ausschließen, denn die Themen betreffen ja, ich sag mal, Gesamtdeutschland auf und abwärts von 47, was ich eigentlich sagen möchte. Guten Morgen, Silke Burmeester.
Ja, guten Morgen.
Nicht, dass die Ersten, du weißt ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen sich immer weniger angesprochen und sehr schnell exkludiert fühlen. Deswegen dachte ich, ich muss das mal anschieben. Übrigens, es gibt 2 Sachen, über die wir reden könnten. Zum einen, dass Benjamin Netanyahu und seine Likud-Partei bei den Wahlen in Israel vorne liegen. Mhm. Ich würde aber, was Israel angeht, eigentlich erst wieder bei den nächsten 2 Wahlen mich ein. Das sind einfach, also 5 Wahlen in 3,5 Jahren, das finde ich irgendwie auch so, ich weiß nicht. Und dann ist aber ein anderes Thema, weil wir gerade über Modern Aging sprechen, bevor wir richtig einsteigen, doch viel interessanter, denn Hera Lind wird heute 65 Jahre alt. Eine Person, die uns Begrifflichkeiten brachte, meiner Wahrnehmung nach, wie Powerfrau, Supervibe, Frauenliteratur, und ich sehe, du ziehst schon förmlich angewidert die Augenbrauen hoch. Was verbindest du mit der Person Hera Lind?
Ich verbinde, es gab da mal ein Gedicht, das hieß, Hera Lind kriegt ein Kind. Mhm. Und dann wurde das irgendwie so durchnummeriert, weil sie unendlich viele hatte. Ich weiß leider nicht mehr, wie es geht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand Hera Lind immer sehr, sehr schrecklich und scheußlich, weil sie halt so eine, das war so, ich habe die immer als so eine Planschkuh empfunden, weil sie halt so ein wahnsinnig planschiges Frauenbild nicht nur reproduziert, sondern eben natürlich auch teilweise auch geschaffen hat. Und ich fand die einfach, als dann diese Steuergeschichte kam, also der große Steuerskandal, wo eben rauskam, dass sie da wirklich wahnsinnige Summen, weiß ich auch nicht, unter ihrer Fitnessbank versteckt hat, da habe ich mich dann auch also es gibt ja so ein schönes deutsches Wort wie Schadenfreude.
Ach so, verstehe. Ganz gut. Ja, ich habe sie mal persönlich kennengelernt und es ist eine sehr angenehme Person, finde ich. Was mir aufgefallen ist, sie ist in gewisser Hinsicht auch ein bisschen Opfer des Frauenbildes geworden, was sie so Mitte der 90er selbst gefüttert hat. Denn als sie Ende der 90er, Anfang der 2000er einen neuen Mann kennengelernt hatte, da tat sie etwas, was vornehmlich ja immer Männer vorbehalten war, nämlich die in Anführungsstrichen eigene Familie zu verlassen zugunsten eines neuen Partners, und da hat sie damals medial unfassbar auf die Fresse gekriegt, und das war im Umgang extrem unter der Gürtellinie. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Nee, daran erinnere ich mich nicht. Also ich weiß, dass dann irgendwann so ein neuer Mann kam, aber dass sie dafür so auf die Nuss bekommen hat, daran erinnere ich mich nicht. Aber natürlich ist das blöd, weil warum soll das bei Frauen anders sein als bei Männern?
Das ist wohl absolut.
Weil ihr ja auch nicht auf die Nuss bekommt. Also
ja, intern habe ich auf die Nuss bekommen, aber extern habe ich das Privatleben so gut unter Verschluss gehalten, dass ich das nicht auch noch mit der Bunten besprechen musste. Das ist allerdings richtig. Wir kommen jetzt mal zu jemandem, der auch auf die Fresse gekriegt hat, allerdings jetzt nicht für die Bücher, die er geschrieben hat, und auch nicht für sein Privatleben.
Die Schlagzeile des Tages.
Wir sind in einer Situation, in der alles passieren kann. Habeck mahnt zum Energiesparen, das zitiert die Welt. Die Gasspeicher in Deutschland sind laut Bundeswirtschaftsminister Habeck trotz des russischen Lieferstopps zu nahezu 100% gefüllt. Dennoch gäbe es keine Garantie für eine sichere Energieversorgung. Es müsse weiter gespart und die Infrastruktur geschützt werden. Naja, also wenn man das als Deutsche hört, dann reißt man doch die Arme hoch und sagt, wir sind bei 100%. Schön, danke, Habeck. ab jetzt aber wieder volle Lotte aufdrehen, denn dieser sehr lange Sommer ist ja nun mit Ende Oktober dann auch vorbei. Oder was ziehst du für Informationen daraus?
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei uns ist es gerade noch sehr warm. Das sind so frühlingshafte Novembertemperaturen.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das relativ klug. Und ich finde es auch richtig, dass er das tut. Also jetzt die Frage ist, wie die Leute sich jetzt verhalten. Aber es wäre ja schwierig in dieser Situation, wo wir gerade feststellen, dass gar nichts mehr verlässlich ist.
Ja.
Und man überhaupt nicht weiß, wie ja eben auch vermeintliche Partner, die als Verlässlichkeiten sich verhalten und, was eben passiert. Von daher wäre es ja wahrscheinlich fast fahrlässig zu sagen, hey Leute, es ist alles okay, wir sind sicher. Sondern ich glaube, dass es ja sehr realistisch ist, jetzt zu sagen, wir wissen nicht, was kommt. Und ich glaube, es weiß ja auch keiner.
Nein.
Und von daher, glaube ich, ist es einfach ein Ernstnehmen der Bevölkerung an der Stelle, wo man sonst eben auch gerne so paternalistisch veräppelt wird im Sinne von, Papa macht das schon und ich sage euch Kindern, es ist alles gut. Und hier sagt eben einer, nö, Leute, irgendwie, wir müssen weiterhin aufpassen. Ich finde das gut.
Das ist ja auch der Stil, für den Habeck zuletzt sehr gerühmt wurde, ne? Dieses Hadern, das Zweifeln, dass die Menschen, wie sagt man so schön neudeutsch, mitnehmen auf dem Weg des Grübelns. Wobei irgendwann ja auch diese Phase vorbei ist und die Leute dann vielleicht doch einfach mal jemanden haben wollen, der so söderesk sagt, ich weiß, wo es lang geht, selbst wenn es gelogen ist.
Naja, das ist ja wie die Sache, wie es rufen nach der starken Persönlichkeit. Also die Erklärung von den ganzen, dass die Autokraten da jetzt irgendwie gerade so einen Lauf haben. Und ich meine, klar, es scheint das so zu sein, dass Menschen das brauchen, aber vielleicht gibt es ja auch genügend schlaue Menschen in Deutschland, die das nicht brauchen. Das wäre doch ganz schön.
Das ist wahr. Diese Hoffnung darf auch niemals sterben, auch wenn tagtäglich Zehntausende versuchen, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Was mir jetzt wirklich ein paar Mal aufgefallen ist, das ist ja dieser Spot, den das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Zunächst fängt eine Oma an und sagt, hier Leute, Energie sparen. So wieder die gemeinschaftliche Kraftanstrengung, wie wir das damals von Corona kannten. Alle bleiben liegen, bleiben zu Hause. Mir ist aufgefallen, bis auf wenige, sagen wir mal, diverse Einsprengsel, die natürlich Agenturen einbauen, sind die ganzen Gesichter, die man dort sieht, sind im Grunde genommen die Gesichter eines kalvinistischen Nordens. Das wirkt wie ein pures Niedersachsen, was einen da anguckt. Und es ist so, das ist wirklich so völlige niedersächsisches Marschland, Steppe, was einen anguckt. Die Gesichter extrem norddeutsch, extrem protestantisch. Und ich stelle mir immer die Frage, wie gesagt, bis auf wenige ganz kurze diverse Einsprengsel, die uns natürlich ein gesamtdeutsches Bild vermitteln sollen, frage ich mich mal, wie sollen denn jetzt dieser Sören, diese Dörte oder Oma, wie heißen die hier in Norddeutschland.
Oma Erna.
Wie sollen die Leute erreichen? Das alles, was da ausgesagt wird, das ist auch, liegt doch alles. Der ganze Clip fühlt sich an wie ungefähr 9 Grad leichter Wind.
Ja, vielleicht waren die günstiger, die Niedersachsen.
Also, entschuldige bitte, ich möchte nicht dazwischengrätschen, aber nach allem, was wir alleine über die Niedersachsen-SPD wissen und deren Vertreter, sind die alles andere als günstig zu haben.
Du, ich habe da ehrlich gesagt keine Erklärung für. Ich kann dir mit diesem Problem nicht weiterhelfen, stelle ich fest.
Das ist eine Aussage, die höre ich von mir selbst viel zu selten. Ich rede in der Regel dann noch meistens 5 Minuten weiter und blöffe mich dadurch. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so auf. Und wir kommen mal hierzu.
Gucken mal, wer da spricht.
Baerbock erinnert Scholz vor China-Reise an Koalitionsvertrag. Das berichtet T-Online. Wegen des baldigen Staatsbesuchs in Peking steht der Bundeskanzler in der Kritik. Die Außenministerin richtet nun klare Forderungen an Scholz. Ja, sie erwartet von Olaf Scholz, dass natürlich die Menschenrechte bei Xi Jinping ordentlich angesprochen werden, denn das war ja irgendwann auch mal Teil des Koalitionsvertrages, dass wir als Bundesregierung eine neue China-Strategie schreiben, weil das chinesische Politiksystem sich in den letzten Jahren massiv verändert hat und damit sich auch unsere China-Politik verändern muss. So ähnlich hörte man Kevin Kühnert auch in der vorletzten Woche bei Markus Lanz, nur um dann zu erkennen zu geben, dass man Teile, wenn auch nur geringe, aber Teile des Hamburger Hafens an China verkauft. Chiphersteller, also was ist die Strategie? Wir machen uns langfristig unabhängig von China. Jetzt lassen wir die aber erstmal noch ein paar Sachen der deutschen kritischen Infrastruktur kaufen. Ich verstehe es nicht. Blick da nicht so ganz durch.
Ich glaube, das ist ja auch total unverständlich. Ich meine, aber die ganze China-Politik, also der ganzen letzten Jahre war ja schon unverständlich. Also du hast einerseits diese Lippenbekenntnisse oder Merkel, die dann angeblich nochmal was sagt und nichtsdestotrotz gibt es diese ganzen Deals. Und der Scholz ist ja jetzt auch mit oder fährt mit einer sehr, also es stand da sehr, sehr großen Wirtschaftsdelegation. Ich meine, warum nimmt er die denn mit? Ja, nicht, um über Menschenrechte zu reden.
Übrigens auch kein Macron oder so, ne? Also das wäre ja gerne, also wie ich gehört habe, Macron beispielsweise wäre gerne mitgekommen, damit man auch so ein bisschen die europäische Einheit, die deutsch-französische Freundschaft stärkt. Dem ist ja auch nicht so.
Ja, das ist, ich meine, mit der deutsch-französischen Beziehung ist es ja eh gerade ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen eigenartig oder mit der Beziehung, also ich finde es eigenartig, dass Frau Baerbock das über die Medien macht. Ich meine, die sind in einer Regierung, die sind wahrscheinlich auf dem gleichen Flur, keine Ahnung, da könnte man auch sagen, ey Olaf, denk dran, sprich das an. Aber sie ist im Ausland und nutzt die Situation, dieser Pressesituation in Usbekistan oder wo sie ist und sagt, wenn er jetzt losfahre, dann müsse er das ansprechen. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn man so ein Kind, das auf Verschickung geschickt wird, sagt, also aufträgt, was es seinen Gasteltern zu sagen hat.
Ja.
Es ist natürlich richtig von ihr oder nicht, also vielleicht nicht richtig, aber es ist klug, weil dadurch der Druck erhöht wird. Ne? Dadurch baut sie Druck auf, anders als wenn sie sagt, ey, Olaf, denk dran.
Ja.
Aber es ist auch ein Stück weit ein Affront. Also wenn ich er wäre, wäre ich jetzt ein bisschen sauer auf sie, dass sie das in der Öffentlichkeit macht.
Ist es zur Stärkung des grünen Profils, da die Grünen ja ein paar Flanken ja auch offen haben, Stichwort AKW, Stichwort, nennen wir es mal wohlwollend, klassischer Pazifismus und Friedensbewegung, dass sie an der Stelle auch mal einen grünen Punkt macht?
Nee, was heißt einen grünen Punkt? Sie macht sehr viele grüne Punkte, also auch natürlich mit ihrer feministischen Außenpolitik und Herr Habeck auch.
Der eine sagt so, der andere sagt so. Also es ist natürlich alles sehr stark geprägt von Pragmatismus und wenn man jetzt nicht diehard grünen Fundi ist, dann findet man das ja auch gut. Aber zum klassischen grünen Programm zählt es ja eigentlich nicht, was sie gerade machen. Oder?
Naja, aber die müssen sich ja auch den Gegebenheiten anpassen. Die sind halt in der Regierung und da müssen sie halt auch mal Sachen machen, die vielleicht nicht in ihrer DNA sind oder so. Aber jetzt kann man überlegen, ob sie es gut machen oder nicht. Aber ich glaube, sie hat an der Stelle hat sie natürlich einen grünen Punkt gemacht. Klar,
total.
Und das ist total bequem. Ja. Aus der Entfernung, weißt du, also ich meine, wobei man kann ihr das nicht vorwerfen, die hat wirklich, also was die in letzter Zeit ja auch an, ich will nicht sagen Risiken eingegangen ist, ne, aber sie hat sich ja den Situationen gestellt. Sie hat Lavrov sehr deutlich gesagt, was sie davon hält. Mhm. Also, aber trotzdem ist das natürlich eine ganz schöne, bequeme Art, den Punkt zu machen.
Ja, total. Na, vor allen Dingen, das, was sie Scholz da aufträgt und das auch zu Recht tut, dem stimme ich ja zu, ist aber letzten Endes ja auch etwas, was ja auch wohlfeil ist. Also zu sagen, da musst du mal die Menschenrechtssituation ansprechen, das haben wir auch mit Saudi-Arabien gehabt, das haben wir auch woanders, das trägt man so vor sich her und das klebt man dann so als Etikett drauf, aber es ändert doch faktisch nichts. Also du schaffst ja keine Verhaltensänderung bei einem Regime wie China dadurch. Die sagen, danke Olaf, vielen Dank, dass du es erwähnt hast, hast natürlich total recht und sobald er weg ist, sagen sie so, jetzt sperren nochmal 500.000 weitere Uiguren ein. Das ist ja nicht von außen zu gehen, dass die Erwähnung der Menschenrechtslage auch nur eine geringfügige Verhaltensänderung mit sich bringt.
Nein, aber ich glaube, das gehört mittlerweile zur politischen Folklore. Also, ne, das ist ja so, weil das irgendwie, also unter Merkel wurden ja diese chinesischen Beziehungen sehr stark intensiviert, also vor allem die Wirtschaftsbeziehungen.
Mhm. Ja.
Und natürlich, es hieß immer, dass sie das auch angesprochen habe. Aber ich meine, wir wissen doch alle, wenn das ernst gewesen wäre, dann wäre es ja nie zu diesen Handelsabkommen gekommen. Also ich meine auch mit den Uiguren, das ist ja, wir wissen ja mittlerweile, was da passiert und da hätte man ja auch von unserer Seite konsequent sein können, ist man aber nicht. Und genau, und jetzt werden halt dann Teile des Hamburger Hafens verscherbelt.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suchen nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54, alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15€ Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN. Und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30€. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Blattgold.
Ein Drittel der Karstadt-Warenhäuser steht vor dem Aus, das berichtet das Hamburger Abendblatt. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof sucht erneut Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren. Das Aus weiterer Filialen droht. Über 40 der verbliebenen 131 Kaufhäuser sollen schließen. Auch betriebsbedingte Kündigungen wurden angekündigt. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern sucht nun erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Also Galeria Kaufhof. Das ist für mich ja mittlerweile irgendwie so wie Mörtel Lugner. Also du denkst immer wieder, ach Gott, da stimmt, ja, die gibt es auch noch mal, hat das Gefühl, dann wird da noch mal der Defibrillator angesetzt. Das ist natürlich bitter und ich möchte mich überhaupt nicht lustig machen über die 17.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die natürlich akut bedroht sind und jetzt schon so ein bisschen darauf schielen, wie viel es demnächst an Bürgergeld gibt. Ja, das ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite, als in dem Fall natürlich Breitärsche hier sitzen, da nicht beteiligt, da denkt man, wie viel wollt ihr denn dann noch reinpumpen? Das Ding erscheint mir tot.
Es ist ja sicherlich auch, also das sagen ja auch nicht Konsumforscher, aber Menschen, die sich jetzt mit solchen Formen von Gesellschaft oder Handel auseinandersetzen, dass das natürlich langfristig nichts mehr ist. Und da ist die Frage ist ja total berechtigt, ob es noch lohnt, dieses Geld da reinzutun. Ich glaube, was uns ja so schwer fällt, ist, wir haben ja auch eine emotionale Bindung an diese Kaufhäuser. Also unsere Kinder wahrscheinlich nicht, aber wir, ne, die wir so aufgewachsen sind, also man hat ja das Gefühl, wenn diese Kaufhäuser jetzt zugemacht werden, und das war ja auch zuvor, als diese ganzen, ne, erst Hertie und wie sie alle hießen, da geht so ein Stück Geschichte verloren. Und ich glaube, das ist ja auch was, weswegen man sicherlich auch nochmal bereit ist, irgendwie da noch Geld reinzutun oder irgendwie so, weil es so zur Geschichte dieses Landes auch gehört.
Total, ich stimme vollkommen zu, aber dieses Gleichnis, um das nochmal weiterzuführen, das ist natürlich, was die eigene Geschichte angeht, die eigene Kindheit, man ist daran vorbeigegangen, war mal mit den Eltern dort, aber diese speziell Karstadt-Kaufhof, das ist natürlich auch so ein bisschen in den Großstädten wie die eigene Oma. Also da sagt man, oh, das ist ja traurig, dass die Oma tot ist, und dann sagen die, aber du hast sie selber schon 15 Jahre nicht mehr besucht. So ein bisschen wie, als die Lindenstraße irgendwie vor 4 Jahren oder so aufgehört hat, alle haben gesagt, oh, die Lindenstraße, das gibt's doch gar nicht. Dann sagt, wann hast du denn die letzte Folge geguckt? Ja, also 98 habe ich mal eine Folge gesehen. Also es gibt ja auch faktisch von den Beklagenden und den Trauernden überhaupt gar keine Beteiligung mehr dahingehend, dass man mal da gewesen wäre. Ich habe vor, glaube ich, das letzte Mal im Karstadt in der Osterstraße in Hamburg, glaube ich, vor 7 Jahren ein Bügelbrett gekauft. Das ist übrigens genauso unbenutzt wie das Kaufhaus danach. Also ich glaube, da trägt natürlich diese Entwicklung, auch der gesellschaftlichen Entwicklung natürlich parallel, trägt das natürlich Rechnung. Also ich glaube, Galeria Karstadt Kaufhof steht ja auch für eine Art Einkaufserlebnis, das es so in der Form gerade in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr gibt. Also ich behaupte das jetzt einfach, es ist reines Bauchgefühl, ja, also so eine Bauchempirie, aber die Schere geht ja auch da immer weiter auseinander. Also du hast entweder sowas wie Primark, Zara, H&M, Weil diese Kaufhausketten basieren ja auch immer sehr stark auf dem Modeeinkaufserlebnis. Und du hast entweder die richtig billigen oder du hast natürlich die Abteilung KDW Alsterhaus, wo es richtig Geld kostet, wo es aber dann auch noch eine Abteilung gibt, wo die Leute sich entweder vorher ein bisschen Mut antrinken mit einem Glas irgendwie Rosé oder sich danach irgendwie feiern, weil sie irgendwie 5000 Euro verbraten haben. Und dazwischen ist irgendwie Galeria Kaufhof, die so für gar nichts stehen, für all das, was man natürlich online sich kauft.
Ja, aber nee, dazwischen ist Silke Burmester, die eine Thermoskanne braucht.
Da gehst du hin?
Ja, ich gehe da hin, weil ich zum Beispiel, ich kaufe fast überhaupt nichts online. Also wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Weil also ich möchte die Sachen, ich möchte sie sehen, ich möchte sie anfassen. Also mir, für mich ist dieser Online-Handel ist überhaupt nicht das Richtige. Und ich finde das total schön. Und ich habe zum Beispiel Haushaltswarenabteilung ganz toll in Kaufhäusern. Ja. Und ich kaufe immer irgendwas, was irgendwie, was ich nicht gedacht hätte. Und wenn es nur ein bunter Kochlöffel ist. Aber das ist schön. Ich mag das total gern. Also an mir liegt's nicht. Ich bin da ab und zu.
Ich merke schon. Ja, da muss ja René Benko, also der Tiroler Unternehmer, dem das Ganze ja gehört, der übrigens in Österreich gerade massive Probleme hat in Sachen Korruption, Bestechung, Steuerprobleme, also der braucht selber seinen eigenen Rettungsschirm demnächst. Der würde sich natürlich freuen, wenn es mehr Silke Burmeisters gäbe. Wahrscheinlich hängen sie demnächst in den Filialen dein Foto auf. Ich bin ja wiederum so eine Kategorie Premium-Arschloch, wenn ich so ein Thermos-Ding brauche oder so. Ich würde natürlich gleich zum Manufaktum gehen und mir so ein Wurzelholz-Ding andrehen lassen für 280 Euro. Und mich daran erfreuen. Das ist also da sind wir auch schon wieder in einem anderen Segment.
Na guck, und ich kann nur 28 Euro dafür ausgeben und muss dann nochmal Qualität und Preise vergleichen. Von daher.
Ich brauche ja die Euro demnächst für meinen Twitter-Account. Ja.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
FIFA-WM 2022 FASA bringt, Zitat, Sicherheitsgarantie aus Katar mit, das berichtet die Sportschau. Innenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben von ihrer Reise nach Katar eine Sicherheitsgarantie mitgebracht. Der WM-Gastgeber gab die Zusage, dass alle Menschen willkommen und sicher seien. Genau, alle Menschen, du darfst halt nur nicht schwul, Frau oder besoffen sein.
Ja,
oder Pakistani.
Und auch nicht aus Katar stammen, nehme ich an.
Das ist richtig. Ja, wobei ich glaube, wenn du aus Katar stammst, aber dann machst du ja, glaube ich, auch nur 10% der Bevölkerung in Katar aus. Alles andere ist halt problematisch.
Ja, aber wenn du dann
also Arbeiter,
Frau,
solltest du nicht sein.
Frau oder schwul bist oder was weiß ich, dann...
Volle Zustimmung. Und Nancy Faeser kommt aber jetzt zurück und sagt, also Leute, ich bin, also er, sie sagt jetzt nicht so Beckenbauer-artig, so, ich habe keine Sklaven in Katar gesehen. Das, so weit geht's nicht, aber sie hat sich offensichtlich überzeugen lassen. Sie ist ja auch unsere Sportministerin.
Aber da sind wir doch auch wieder bei der Folklore. Also das ist ja wirklich die Frage, ob sie sich hat überzeugen lassen oder ob das nicht auch Teil von einem wie auch immer geatmeten Agreement ist oder irgendwie so da jetzt hier irgendwie gute Miene zum bösen Spiel. Und also von daher, ich finde es schwierig, es bleibt schwierig, auch wenn Nancy Faeser das sagt. Und ich hoffe, es gibt genügend Menschen, die diese Sachen jetzt nicht anschauen. Und einfach mal, dass das auch sich in der Quote bemerkbar macht von den Anstalten, also von den Fernsehsendern. Das wäre mal ganz schön, wenn es nicht so viel geguckt würde.
Das wäre ja in der Tat der Hebel. Also die allgemeine Auffassung ist ja, naja, jetzt ist das Turnier ja nun mal da und man kann es auch nicht mehr absagen und klar. Also
ja, aber das ist wie mit Pelzen. Das ist so wie Pelze, ja, die Tiere sind schon tot, jetzt kann ich es auch tragen. Und ich meine, das Erstaunliche ist ja, wer dieser Tage alles sich so ganz erstaunt und entrüstet über Katar äußert. Also diese ganzen Fußballfunktionäre und auf einmal sagen sie, also das ist wirklich schlimm. Ich meine, als wenn die nicht beteiligt wären, als wenn das nicht seit Jahren klar wäre. Und das finde ich, also das ist so dermaßen verlogen. Und wir machen ja mit Palais Flux, machen wir so eine kleine Aktion, dass wir gesagt haben, für jedes Tor, das in Katar fällt, geben wir einen Euro und es geht an eine in Berlin ansässige NGO, die Frauenfußball gerade von muslimischen Frauen fördert.
Oh,
und
sehr gut.
Genau, wer da noch mitmachen will oder so, wie gesagt.
Geht man dann über eure Seite, über Palais Flux oder wie komme ich da hin?
Also www.palais-flux.de und Flux schreibt man mit Doppel-X, aber man findet es dann ja eh im Netz. Genau, und wir werden dann zur WM, werden wir das da implementieren. Also einfach, wir werden da keine Technik vorhalten oder irgendwas, aber sagen, also diese Idee da reingeben, zu sagen, hey, für jedes Tor, was bei diesem beschissenen Turnier fällt, werden wir einen Euro spenden. Wer macht mit oder macht doch mit. Genau, es können die Leute ja auch an eine andere Organisation gehen, aber es geht eben darum, diese Idee aufzugreifen, sozusagen diese immanente Kraft des Blöden in was Gutes umzuwandeln. Und von daher ist dann jedes Tor willkommen.
Ja, so, exakt. Das ist so ein bisschen wie dieser Marsch gegen Nazis damals.
Genau.
Ne? Das gab es ja auch damals irgendwie. Da gab es irgendwie so einen Nazi-Aufmarsch und dann für jeden Meter, den die Nazis zurückgelegt haben, wurde dann irgendwie auch ein Euro gespendet.
Für Exit, genau. Da habe ich die genau, Idee auch her, Exit. Weil ich das so eine großartige Idee fand. Dann habe ich gedacht, das können wir doch auch machen. Und genau, darum geht's.
Ja, absolut sinnstiftend, genau. Und eine kleine Note vielleicht am Rande noch. Möglicherweise hat die positive Grundeinstellung von Nancy Faeser, die ja jetzt auch darüber nachdenkt, das Spiel gegen Japan der deutschen Mannschaft vor Ort sich anzuschauen, möglicherweise hat sie auch ein bisschen was mit den Kataris zu tun, die jetzt gerade frisch gedroht haben, dass sie ihr Gas auch an andere verkaufen können, weil sie sich so ein bisschen über den deutschen, / den europäischen Gaspreisdeckel ärgern und sagen, Leute, ganz ehrlich, so funktioniert der Markt nicht. Wenn da auch nur einer einen Cent mehr bietet, verkaufen wir das Gas dem. Da könnte es vielleicht auch zu der Zeit so sein, dass man sagt, ach, ganz ehrlich, vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so laut über die WM meckern. Naja, wir warten zwar.
Wirst du dir das denn angucken? Wirst du dir alle Spiele anschauen?
Nein, ich bin sehr glücklich, dass du deine Frage ein bisschen aufgeweicht hast, denn du hast erst gefragt, wirst du es dir angucken? Und dann hast du gefragt, wirst du dir alle Spiele anschauen? Und da kann ich jetzt natürlich sagen, nein.
Na gut, wirst du dir alle Spiele mit der deutschen Mannschaft angucken?
Also bis jetzt kann ich mir selber noch erfolgreich vorgaukeln, dass ich dieses Turnier ignorieren werde, weil ich wirklich überhaupt nicht in Stimmung bin. Ich möchte dich nicht anlügen, ich weiß es nicht. Also meine Haltung dahinter ist, ich würde es gerne ignorieren, ich fürchte aber, es wird nicht einfach. Aber
dann kannst du ja wenigstens mitmachen bei unserer Greensporting-Geschichte.
Ja, dann nehme ich mein Wort. Das mache ich gerne. Ja, machst das du? Wirklich. Da kannst du mich wirklich gerne festnageln. Ich habe das jetzt im öffentlichen Raum zugesagt. Also mark
das
my words.
Das ist super. Das habe ich total geschickt eingefädelt.
Das ist nur fair.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Regimeanhänger protestieren vor deutscher Botschaft in Teheran. Das berichtet die Zeit. Nieder mit Deutschland sollen iranische Regimeanhänger vor der deutschen Botschaft in Teheran gerufen haben. Die Proteste richten sich gegen die Außenpolitik in Berlin. Die staatlich organisierte Demonstration richtete sich gegen die Außenpolitik Deutschlands. Die iranische Regierung wirft der Bundesregierung vor, die seit mehr als 6 Wochen anhaltenden systemkritischen Kundgebungen im Iran zu unterstützen. Also man kann der Bundesregierung ja wirklich vieles vorwerfen, aber dass sie jetzt so besonders leidenschaftlich die Proteste unterstützt hätten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür muss jetzt eigentlich niemand vor die deutsche Botschaft im Iran gehen und sagen, nieder mit Deutschland. Also Deutschland hat sich in vielen Dingen nicht mit Ruhm bekleckert, aber dass sie jetzt zu sehr die Proteste unterstützt hätten, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen.
Ja, ich glaube, das würden wir uns ja alle wünschen. Ich glaube, wir würden uns ja alle da eine deutlichere oder viele eine deutlichere Positionierung der Bundesregierung wünschen. Was ich aber also einerseits wundere ich mich, dass sie da überhaupt noch Zeit für haben, irgendwie dann auch noch da die Protestierenden irgendwie, weiß ich auch nicht, was sie mit denen machen, aber ich weiß nicht genau, vielleicht weißt du das, ich habe gelesen, dass wohl auch es in Berlin, dass da Protestierenden vor der iranischen Botschaft waren und dass die sehr, sehr, sehr hart angegangen wurden.
Ja.
Und das war aber so, ich habe das nur bei Twitter so irgendwie mitgekriegt am Rand, ich konnte das jetzt nicht so irgendwie, wer ist die Quelle, ist das und so. Weißt du da irgendwas?
Nein, ich weiß nichts Genaues, mir ist diese Meldung auch untergekommen. Im Zweifel würde ich was das angeht, mich immer an Düsen Tekkal wenden beispielsweise, die ist da extrem gut im Stoff. Was ich natürlich weiß, das hat auch damit zu tun, dass Düsen Tekkal das letzte Woche oder vorletzte war schon, bei uns in Verbindung mit Markus Feldenkirchen gesagt hat, dass natürlich auch iranische und iranischstämmige Menschen auch in Deutschland nicht sicher sind vor den Geheimdiensten. Also dass auch die hier massiven Zugriff haben auf Menschen, die aus dem Iran kommen oder Verwandte hier haben oder so. Und ich glaube, es wird einfach damit was zu tun haben, ne? Dass da auch durchgegriffen wird, also in Anführungsstrichen.
Genau, aber das ist doch wirklich schlimm. Also das, ich meine, das ist irgendwie bei uns,
sondern
hier in diesem Land und dass das zugelassen wird und dass die Möglichkeit haben, dann da irgendwie auch also gewalttätig zu werden gegen die Demonstrierenden, das finde ich weitaus schlimmer als die umgekehrte Situation.
Was ich gerne noch anfügen würde, weil wir ja schon über die Bundesregierung sprechen, Olaf Scholz hatte sich ja auch geäußert zu der Situation im Iran auf eine wirklich also bestürzend scholzige Art und Weise. Also er hatte getwittert, es bestürzt mich, dass bei den Protesten im Iran friedlich demonstrierende Menschen ums Leben kommen. Wir verurteilen die unverhältnismäßige Gewalt der Sicherheitskräfte und stehen den Menschen im Iran bei. Unsere EU-Sanktionen sind wichtig. wichtig, wir prüfen weitere Schritte. Also es ist ein Vierzeiler, in dem, also ne, du hast ja selber vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, das, sag mal, das Enthysterisieren in den Medien zum Ziel hatte. An dieser Stelle würde ich mich schon gerne kurz echauffieren, weil das natürlich A, so wahnsinnig kühl formuliert ist, also es bestürzt mich, wo man sagt, ja, man spürt, also ne, show, don't tell. Und aber dann zu sagen, die unverhältnismäßige Gewalt, wo man sagt, welche Gewalt wäre denn verhältnismäßig gegen Protestierende? Und dann auch der Begriff der Sicherheitskräfte. Also das klingt ja wirklich so ein bisschen wie hier beim St. Pauli-Spiel, wurde ein bisschen arg hingelangt gegen die Hools. Das finde ich schon ganz seltsam. Und auch zusammen, wir prüfen weitere Schritte, ist natürlich von einer Gemächlichkeit. Also da ist wirklich auf 4 Zeilen, in 4 Zeilen ist so vieles falsch. Aber man denkt, dann hättest du es wirklich besser gleich gelassen.
Ja, aber guck mal, der Mann hat den G20 zu verantworten.
Das ist richtig.
Und dann hat er ja auch irgendwie noch gesagt, wer behauptet, es habe Polizeigewalt beim G20 gegeben, lügt und so weiter und so weiter. Mhm. Also der ist ja an so einer Stelle, also ich glaube, wenn er da, vielleicht ist es so, dass wenn er sich da anders äußern würde, dass er auch mit seiner eigenen Situation, weiß ich nicht, wie soll er das rechtfertigen? Also ich meine, der hat es hier klein geredet und negiert, das muss er an anderer Stelle halt auch tun.
Ja, übrigens G20-Gipfel, den hat er damals ja, er hat ja gesagt, wir haben ja auch schon einen Hafengeburtstag ausgerichtet. Und wenn er mit einer Beurteilung momentan immer schief liegt, dann ist es mit allem, was mit dem Hamburger Hafen zu tun hat. Von
daher. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Elon Musk kündigt an, blauer Haken auf Twitter kostet 8 Dollar und das Abo soll weitere Vorteile bieten, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er hat jetzt also endlich Details zur geplanten kostenpflichtigen Verifikation von Accounts bei Twitter bekannt gegeben. Nutzerinnen und Nutzer sollen in Zukunft also 8 Dollar pro Monat zahlen müssen, um das Symbol mit einem Häkchen, das die Echtheit des Twitter-Profils garantiert, zu bekommen. Und es ist aber wohl auch so, dass zahlende Nutzerinnen und Nutzer des Weiteren eine Priorisierung beantworten, Erwähnungen und suchen, was wichtig sei, um Spam und Betrug zu verhindern. Außerdem könnten sie längere Videos und Audioinhalte posten und würden nur halb so viel Werbung angezeigt bekommen. Also quasi bei Twitter kommt jetzt das 8-Euro-Ticket. Das ist doch klasse. Also da zumindest klappt es einmal so wie die Reichen und Schönen reisen, zumindest auf dem Datenhighway, wie Helmut Kohl früher sagte. Toll, ist doch klasse. Oder bist du animiert, Silke?
Ich bin animiert, da rauszugehen.
Ach so.
Ich denke, wie viele auch. Und erst habe ich gedacht, ich gucke mir das noch ein bisschen an und schaue, wohin, wie sich das entwickelt und so weiter. Aber ich finde diesen Menschen so unangenehm und so unsympathisch. Und also das, wofür der steht, ist so wenig diese Welt, wie ich sie mir wünsche. Und ich finde es auch sehr, sehr, sehr bedenklich, dass ein einzelner Mensch jetzt eine solche Macht hat, sich erkauft hat. Und genau, ich denke, ich werde jetzt mal schön umziehen.
Und ziehst du denn still und leise um oder hältst du eine staatstragende Rede, warum du gehst oder möglicherweise auch, warum du bleibst, um die Demokratie zu verteidigen? Da hat man in den letzten 48 Stunden wirklich einiges gelesen. Also wir haben momentan, ich weiß nicht, wie viele Nutzer hat Twitter in Deutschland? 2 Millionen? Also wir hatten 2 Millionen Bundespräsidenten und Präsidentinnen zuletzt.
Na, der Punkt ist der, dass Twitter ja sowieso schon sehr, sehr unangenehm geworden ist in den letzten Jahren. Es ist ja überhaupt gar kein Vergnügen mehr, dort zu sein. Und die Menschen, deren Ansichten oder Tweets ich früher geschätzt habe, die sind da ja schon gar nicht mehr. Das ist, das hat sich ja sehr ausgedünnt. Und ich hatte eine 2-jährige Twitter-Pause und habe wieder angefangen vor, weiß ich nicht, 1,5 Jahren oder so. Und das, irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit doof. Und jetzt denke ich, ey komm, lass es doch einfach. Lass doch diesen Dreck. Also was ich schwierig finde zum Beispiel, ich gucke mir das sehr viel an in Bezug auf den Iran und sehe dann eben diese Filme von den Protesten, die ja tatsächlich so in den Nachrichten kaum vorkommen. Ja, und dafür finde ich das ganz, ganz wichtig. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das irgendwie ersetze und ob es dann Insta ist oder was weiß ich was. Mhm. An der Stelle bin ich noch ein bisschen unsicher, aber generell finde ich, ist das so ein Drecksladen oder so ein Drecksfeld, dass ich da gerne weggehen kann. Genau, so. Und von daher, ich habe auch nicht dieses Gefühl, dass es unter dem jetzt unbedingt besser wird, weil er ja sehr widersprüchlich ist in dem, was er davor hat. Einerseits will er ja die Redefreiheit garantieren, also was heißt, dass eben sehr viele von diesen sehr aggressiven und Hatern da zu Wort kommen wieder oder dass er Trump zulassen will. Und jetzt sagt er, es soll irgendwie ein Marktplatz für alle werden und so. Also der soll sich mal entscheiden, was er will. Und Aber ich finde den zu irre. Ich finde den einfach so gruselig.
Ja, er ist in der Tat natürlich wirklich so eine Art Horrorclown, das muss man schon sagen. Also ich fand den bislang auf irgendeine krude Art und Weise irgendwie ganz amüsant. Ich würde es aber auch, tatsächlich sehe ich es auch so wie so ein, ja, wie so ein Citizen Kane aus der Hölle, wenn du da so einen Medienmogul hast. Also dagegen ist ja selbst Berlusconi noch berechenbar gewesen. Und das fühlt sich wirklich alles nicht sehr gut an. Das, was du gesagt hast, also das, was jetzt unter Free Speech firmiert, das ist ja teilweise wirklich erste Reihe Störkraftkonzert. Also da ist wirklich, glaube ich, in den letzten 48 Stunden häufiger das N-Wort gedroppt worden, als in allen Staffeln Fackeln im Sturm. Also das ist schon irgendwie, das fühlt sich alles nicht gut an. Was das Bezahlen angeht, finde ich es ganz amüsant. Das ist ja so ein bisschen auch Mark Twain, Tom Sawyer, also andere zum Zaun streichen, als Erlebnis animieren. Denn Twitter, das ist ja im Grunde genommen das Mitmachen, also die Inhalte liefern ja die Leute. Das heißt, du bezahlst auch noch dafür, um damit, ist ja eigentlich absurd.
Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja dieser blaue Haken, das ist ja die Verifizierung von Accounts, die brauchen ja Leute wie du oder so, also Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, damit nicht andere kommen und sagen, hey, ich bin übrigens Micky Beisenherz. So, deswegen dafür sitzt ja dieser blaue Haken und das war der Zweck davon. Und jetzt wird es eben das, was womit du dich einkaufst. Und wenn ich dann lese, Priorisierung bei Antworten und Erwähnung und so weiter, das heißt also wieder nur Algorithmen, die mir eben noch mehr alles auf mich zugeschnitten spielen und so weiter. Ich brauche das nicht.
Also, ziemlich auch genau das Gegenteil von dieser freien Meinungsäußerung und von der Freiheit des Wortes, denn es wird dann ja definitiv, wie du ja richtig schon angerissen hast, es wird ja, der Kanal verengt sich ja automatisch.
Genau, ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Britischer Ex-Minister geht ins Dschungelcamp, das berichtet NTV. Die Konservativen in Großbritannien kommen nicht zur Ruhe. Nun sorgt ein Ex-Gesundheitsminister, und zwar Mr. Hancock, mit seiner Teilnahme beim Dschungelcamp für Aufsehen. Prompt wird er aus der Fraktion seiner Partei geworfen. Hancock wäre allerdings nicht der erste britische Politiker im Dschungel. Ja, Matt Hancock, also der Ex-Gesundheitsminister, geht in den Dschungel. Nun, wenn du das hörst, als großer Fan des Dschungelcamps, nehme ich an, Silke, was geht dir da so durch den Kopf?
Ach, ich fand das irgendwie ganz erstaunlich und fast sympathisch, dass die Konservativen den an der Stelle rausschmeißen. Also eine Partei, die sich so um alles von Würde und Anstand gebracht hat, durch diese ganzen, diese Figuren, die sie da in den letzten Jahren.
Ja, was war denn da?
Zum Präsident, also Minister,
Premierminister?
Ja, der Premierminister, so heißt es, Entschuldigung, und so weiter. Und dann diese ganzen Partygates und was sie alles hatten. Und an so einer Stelle echauffiert man sich dann. Das ist doch geil, absurd, lustig. Das ist so schön.
Stimmt eigentlich, ne? dass sie sagen, ja, jetzt ist aber wirklich mal, geht's ja nun nicht.
Das ist unter der Würde, ne?
Von vor allen Dingen da irgendwie so ein wildes Grün, wo da irgendwelche Pullen rumliegen und Essensreste und Kakerlaken, das ist doch wie der Garten von Downing Street Number 10 während des Lockdowns. Also es ist ja für einen Konservativen im Grunde genommen, ist es eigentlich eine Art Zuhause. Ich stelle mir das ja sehr reizvoll vor, wir reden über den Ex-Gesundheitsminister, also wenn ich mir vorstelle, Lauterbach, also er würde sich wohlfühlen, weil wenn du dir vorstellst, er ist im deutschen Dschungelcamp, man kann ja noch echte Stars auch im deutschen Dschungelcamp durchaus gebrauchen. Karl Lauterbach würde sich im Dschungel sehr wohlfühlen, denn wenn die Kandidaten und Kandidatinnen in den letzten Jahren über eines geklagt haben, dann über die salzarmen Speisen. Also er wäre da ja in seinem natürlichen Habitat.
Ja, er muss ja ein bisschen so Chitinpanzer knabbern und ich glaube, die sind doch auch salzig, oder?
Ja, ich habe in den letzten Jahren relativ selten an Chitinpanzern geknabbert, was aber definitiv so ist, es ist sehr proteinreiche Nahrung, sehr proteinreich und vergleichsweise salzarm. Also eigentlich wäre es nur konsequent. Übrigens, Markus Lanz ist wieder bei Stimme, er sendet wieder und wer war natürlich sofort zu Gast in der ersten Sendung nach der Pause? Karl Lauterbach. Der ist natürlich, der hat im Grunde wie ein treuer Hund, hat er im Studio geschlafen, bis Markus Lanz wieder da ist. Er lag vor der Tür direkt als Lanz. Wer ist denn? Die Tür geht kaum richtig auf und da lag schon Karl Lauterbach. Endlich bist du wieder da. Ich habe mich so gefreut. In die Arme, one moment in time. Also, wir haben positiv angefangen mit Robert Habeck, der sagt, alles wird gut. Wir enden positiv. Markus Lanz ist wieder bei Stimme. Also, die Ordnung in Deutschland ist wieder hergestellt. Es ist doch, ne? Wir sind jetzt wieder Team Zuversicht, Silke, oder?
Ich denke auch. Ich glaube, Markus Lanz wird es richten. Er wird diese Herren wieder einladen und dann ist alles wieder wie vorher.
Wunderbar, sehr gut. Und das wünschen wir uns ja, dass alles wieder wie vorher ist. Silke, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wenn du Lust hast, dann komm doch einfach wieder und du musst ja nicht 2,5 Jahre warten. Vielleicht geht's ja schneller.
Ja, vielleicht schon. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir jetzt auch sehr viel Freude gemacht. Das war ganz
gut,
schön.
Sehr gut. Ich spendiere einen bunten Löffel von Karstadt.
Ich dachte von Manufaktum.
Von Manufaktum machen wir. Nein, wir sehen uns. Silke, wir treffen uns in der Galeria Kaufhof, wenn sie da noch steht.
Ja, das wäre doch eine Freude. Das wäre lustig.
Im dritten OG. Mal gucken, was da gibt.
Keine bei den Schlüppern.
Wir treffen uns bei den Schlüppern. Silke, mach's gut. Vielen Dank.
Ja, danke.
Bis zum
auch.
Nächsten Mal. Übrigens, ne, www.palais-flux.de. 1 Euro für jedes geschossene Tor in Katar.
Super. Toll.
Das sei noch erwähnt. Also, bis dann. Mach's gut.
Ja, bis
ciao,
dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!